Wir sind immer noch in unserer Predigtserie über den Psalm 23. Das Hauptthema dieser Serie heißt ja Gottes Liebe empfangen, Gottes Liebe weitergeben. Die vierte Predigt zu diesem Thema hat den Titel des sechsten Verses: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. In dieser Predigt verwende ich Ausschnitte aus einer Auslegung von Jörg Albrecht. Wir beginnen diese Predigt mit einem Zitat von Thomas von Kempen: Eine Seele, die Gott liebt, verschmäht alles, was weniger ist als Gott. Gott allein, der Ewige, Unermessliche, der alles erfüllt, ist der Seele Trost und des Herzens wahre Freude. Ein Pastor wurde einmal gebeten, sich seine eigene Beerdigung vorzustellen. Was sollten die Menschen dort über ihn sagen? Er überlegte einen Moment und antwortete dann todernst: Ich wünschte, die Leute würden sagen: Guck mal, er bewegt sich. Wir mögen den Gedanken an unser Ende nicht. Deswegen wünschen wir uns auch, das Ende wäre nicht das Ende, sondern es ginge weiter. Guck mal, er bewegt sich, er ist ja noch gar nicht tot. Es geht noch weiter. Doch wie auch immer wir zu unserem Tod stehen, wir können sicher sein, er wird kommen. Unser irdisches Dasein wird einmal beendet sein. Dann ist unser Leben auf der Erde gelebt und dann kann Bilanz gezogen werden. Was war das für ein Leben? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie deine Bilanz aussehen soll? Was soll man am Ende über dich und dein Leben sagen? Was soll man von dir in Erinnerung behalten? Was möchtest du selbst über dein Leben sagen können? Ich denke, jeder Mensch wünschte sich, dass er am Ende auf ein gutes Leben zurückblicken kann. Jeder möchte, dass es gut gewesen ist. Aber was ist ein gutes Leben? Wie definiert man es? Woran kann man es erkennen? Wie kann man es führen? Worin unterscheidet es sich von einem weniger guten oder sogar schlechten Leben? Und wer will beurteilen, ob ein Leben gut war oder schlecht? Das sind sehr grundsätzliche Fragen und sie sind äußerst bedeutsam. Denn so wie wir diese Fragen beantworten, werden wir unser Leben leben und gestalten. Was auch immer wir uns unter einem guten Leben vorstellen, wir bestimmen, was für Ziele wir haben, wie wir unsere Energie und Kraft einsetzen, unsere Zeit und unser Geld nutzen und womit wir uns in unserem Leben beschäftigen. Ist ein Leben gut, wenn wir viel Gutes getan haben? Ist ein Leben gut, wenn wir viel Gutes bekommen haben? Ist ein Leben gut, wenn wir viel Gutes gelernt haben? Ist ein Leben gut, wenn die Anzahl der schönen Momente die Anzahl der schlimmen Momente übersteigt? Wann haben wir den Eindruck, unser Leben war gut? Sehen wir kurz hin, wonach die meisten Menschen in der westlichen Welt streben, dann scheint ein gutes Leben etwas mit Geld zu tun zu haben. Mit Gesundheit, mit Ruhm, mit Macht, mit Erfolg und mit Sicherheit. Oder auch mit bestimmten Werten, die etwas weniger vordergründig sind, mit Familie, Freundschaft, Liebe und Frieden. Wer legt eigentlich fest, was ein gutes Leben ist? Liegt das allein im persönlichen Empfinden oder gibt es hier einen allgemeingültigen Maßstab? Mit dieser Frage kommen wir nach der Einleitung zum ersten Punkt, das gute Leben. Jesus wurde einmal von einem religiösen Lehrer der damaligen Zeit angesprochen. Der Mann hatte eine Frage auf dem Herzen. Er wollte wissen, was nötig sei, um das ewige Leben zu erlangen. Mit anderen Worten, wie führe ich ein Leben, das so gut ist, dass es sich in Ewigkeit fortsetzt? Dabei sprach er Jesus mit den Worten «Guter Meister» an. Wir können Markus 10, 17 bis 27 und Lukas 18, 18 bis 27 dann zu Hause nachlesen, damit wir diesen Gesamtzusammenhang haben, dieser Aussage «Guter Meister». Jesus ging sofort auf diese Anrede ein und antwortete, was nennst du mich gut? Gut ist allein Gott. Damit macht er deutlich, dass es nur eine Quelle und einen Maßstab für gut in dieser Welt gibt und das ist Gott. Ohne ihn gibt es nichts Gutes in der Welt. Er ist der Geber aller Guten und vollkommenen Gaben, vergleiche Jakobus 1,17. Und alles Gute hat seinen Ursprung in ihm. Doch nun zurück zu der Frage, was ist ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist ein Leben, das in der Verbindung mit dem guten Gott gelebt wird. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann folge ich dem, der allein das Prädikat gut verdient. Und der mein Leben durch seine Gegenwart gut werden lässt. Was heißt das praktisch? Sehr oft ist es so, nicht immer, aber sehr oft, dass sich ein gutes Leben, also wo man erkennt, man ist mit diesem Gott eins, man erwartet von ihm alles, dass dieses gute Leben auch durch dunkle Zeiten geht, in des Lebens dunklen Schatten, findest du Jesus. Und wir haben jetzt so eine Geschichte, die ich vorlesen möchte, die das eindrücklich illustriert. Ich weiß nicht, ob euch der Name Luis Zamperini etwas sagt. Luis Zamperini, ein Amerikaner, war einst ein weltberühmter Leichtathlet. Ein Ausnahmesportler. Man traute ihm zu, dass er als erster Mensch eine englische Meile, das sind 1 Kilometer, 609 Meter, in weniger als 4 Minuten laufen könnte. Bei den Olympischen Spielen 1936 nahm er am 5000 Meter Rennen teil. Das er zwar nicht gewann, aber mit einem viel beachteten Finish beendete. Und dann begann der Krieg. Und Zamperini wurde eingezogen und nach wenigen Monaten mit seinem Flugzeug abgeschossen. Sage und schreibe, 45 Tage trieb er mit seinem Rettungsfloß auf dem Pazifik in singender Hitze, ohne Nahrung, umgeben von Haien und feindlichen Jagdfliegern, die sein Floß als Übungsscheibe benutzten. Zu trinken hatte er nur den Regen, den er auffing. 45 Tage, eine schier unglaubliche Zeit, aber Luis Zamperini überlebte. Er war nur noch Haut und Knochen. Völlig abgemagert und verbrannt, als er endlich von einem Schiff entdeckt und aufgenommen wurde. Doch letztlich war er vom Regen in die Traufe gekommen, denn das Schiff, das ihn fand, gehörte zur japanischen Marine. Er war in die Hände des Feindes geraten. Die Japaner steckten ihn in ein Internierungslager für Kriegsgefangene. Hier wurde er 2 Jahre lang auf abscheuliche und menschenverachtende Weise gequält, gedemütigt und gefoltert. Als der Krieg zu Ende war, war kaum noch ein Rest von dem einzigen Ausnahmeathlet übrig. Traumatisiert und gebrochen kehrte er nach Amerika zurück. Er versuchte, zurück ins Leben zu finden. Aber die Albträume, das Trauma der Internierung, die schrecklichen Erlebnisse ließen ihn nicht mehr los. Luis begann eine Ehe, die schon kurze Zeit später vor dem Ende zu stehen schien. Er verfiel dem Alkohol, wurde gewalttätig und versank immer tiefer in Depressionen und Hoffnungslosigkeit. Was der Pazifik und das japanische Internierungslager nicht geschafft hatten, ihn zu zerstören, das gelang nun dem Alkohol. Luis Zamperini war am Ende. In dieser Phase wurde seine Frau Cynthia Christ. Sie bekehrte sich auf einer Veranstaltung mit dem bekannten Prediger Dr. Billy Graham. Und sie bearbeitete Luis daraufhin so lange, bis er ebenfalls zu den Abenden mitkam. Dort geschah etwas mit Luis. Die harte Schale, die den Schmerz in seinem Herzen festhielt, bekam langsam Risse und schließlich passierte ein Wunder. Luis begegnete Gott. Es passierte undramatisch, aber sehr wirkungsvoll. Nun war es die Gegenwart des guten Gottes, die ihm Schritt für Schritt die Kraft gab, in das Leben zurückzukehren, das er verloren zu glaubt gehabt hätte. Es dauerte zwar noch Jahre, bis Luis Zamperini seine traumatischen Erlebnisse einigermaßen verarbeitet hatte. Aber seine Albträume hörten mit dem Tag seiner Bekehrung auf. Langsam, nach und nach, veränderte sich sein Leben. Er hatte eine Kraft gefunden, die gut genug war, um die bösen Wunden in seiner Seele zu heilen. Er begann zu predigen, zunächst noch unsicher und suchend, aber er fand mehr und mehr Frieden darin, anderen Menschen von diesem Gott zu erzählen, der so gut zu ihm war. 5 Jahre nach Kriegsende wurde Luis mit einer Anfrage konfrontiert, die ihm trotz aller Fortschritte die Haare zu Berge stehen ließ. Er wurde eingeladen, nach Japan zurückzukehren, um dort zu predigen. Und Luis entschied sich, sich der Herausforderung zu stellen. An einem eisigen Herbstmorgen des Jahres 1950 kehrte Luis Zamperini an den Ort seiner schlimmsten Qualen zurück. Er besuchte sogar seine ehemaligen Peiniger, die größtenteils rechtskräftig wegen Kriegsverbrechen verurteilt waren, im Gefängnis. Er bot ihnen Vergebung an und erzählte ihnen von Gott und Jesus, dem guten Hirten. Er erzählte auch von der Kraft und Gegenwart des Gottes, dessen Güte und Barmherzigkeit ihm sein Leben lang gefolgt war, um ihn nach Hause zu bringen. Manche seiner Peiniger nahmen das Angebot der Vergebung unter Tränen an. Andere schlugen es wortlos aus. Aber Luis Zamperini hatte seinen Frieden gefunden. Seine unruhige Seele war nach Hause gekommen. Dieser Mann hatte wahrhaftig erkannt, was es heißt, die empfangene Liebe des guten Hirten weiterzugeben. Wir können uns fragen, war das Leben von Luis Zamperini ein gutes Leben? Wenn wir das Endergebnis anschauen und auf das kommt es an, müssen wir sagen ja, denn es diente schlussendlich zur Verherrlichung unseres großen Gottes. Der zweite Punkt, den wir betrachten heute Morgen, heißt: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wer dem guten Hirten folgt, wird erleben, dass dieser Hirte es gut macht. Es wird nicht alles gelingen, was wir anpacken. Es wird nicht alles so laufen, wie wir es uns vorstellen. Aber am Ende wird es gut werden. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wer sich für den guten Hirten öffnet, dem wird das Gute folgen. Denn der gute Hirte selber ist das Gute. Der wird Gottes Gegenwart entdecken. Der wird immer mehr Momente des Lebens haben, in denen er merkt, Gott ist da und das ist das Wichtigste. Die Gemeinschaft mit Gott reißt niemals ab. Und dieses Gute werde ich nicht mehr verlieren. Gott bindet sich an seine Zusage, da zu sein. Gutes wird mir folgen, mein Leben lang. Doch es geht noch weiter. Auch Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Und wenn Luis Zamperini sein Leben betrachtet hat, das hat er sicher, als er diesen Jesus fand, dann hat er ganz sicher diesen Gedanken, es hat mir alles zum Besten gedient. Auch diese schrecklichen Qualen, aber das ist ein Prozess, der oft Zeit braucht, bis man so weit kommt. David wusste um seine Fehler, er wusste, dass er kein Heiliger war. Er war ein Mörder, der David der Bibel, der Psalmschreiber, ein Ehebrecher. Und das nicht nur in Gedanken, sondern im realen Leben. Er war ein lausiger Familienvater, was sich in seinem späteren Leben auch bitter rächte. Sein eigener Sohn Absalom versuchte, ihm den Thron streitig zu machen. Er wusste um seine dunkle Seite, doch er hatte die Erfahrung gemacht, dass Gott sich davon nicht schrecken lässt. Gott begegnet seinem Versagen mit Barmherzigkeit. Wieder und wieder vergab Gott ihm, zeigte Erbarmen. Jeder Tag bringt Schuld und Versagen mit sich. Immerzu bleiben wir etwas schuldig. Wir versagen an den Werten, die wir bejahen. Wir tun das Falsche. Wir bleiben bei uns und nicht beim Nächsten. Wir lieben nicht, wir geben zu früh auf, wir gehen aus der Nähe Gottes und suchen das Leben an allen anderen möglichen Orten, aber nicht bei ihm. Obwohl wir in der Regel die besten Absichten haben, lauert unter der Oberfläche unsere dunkle Seite. Und es braucht oft nur wenig, um sie hervortreten zu lassen. Ich habe Folgendes gelesen. Vor kurzem war ich zu einem Treffen mit einem Kollegen verabredet, bei dem es um die Frage gehen sollte, wie die Gemeinde Menschen damit unterstützen kann, Jesus ähnlicher zu werden. Auf dem Weg dorthin und in Gedanken schon beim Thema überquerte ich den reservierten Mitarbeiterparkplatz des Kongresses, an dem ich in diesen Tagen beteiligt war. Ausgerechnet in dem Moment versuchte ein Wagen der Luxusklasse mit Luxemburger Kennzeichen illegal auf unserem Parkplatz zu parken. Ich wusste, wie knapp wir mit diesen Mitarbeiterplätzen waren, darum sprach ich den Fahrer an. Entschuldigen Sie, dieser Parkplatz ist ausschließlich für Mitarbeiter des Kongresses reserviert. Würden Sie bitte woanders parken? Der Mann sah mich an und sagte, das interessiert mich nicht im Geringsten. Wenn Sie wollen, schreiben Sie mich doch auf. Und dann fügte er noch so süffisant hinzu, ich gebe Ihnen auch einen Stift und ein Blatt dazu. Mir fehlen nicht oft die Worte, aber eine solche Frechheit verschlug mir schlichtweg die Sprache. Stattdessen tauchten plötzlich eine Menge Fragen in mir auf, so diese dunkle Seite. Jesus hat doch abgeschlagene Ohren geheilt. Aber was ist mit Lackschäden? Und ich sah schon Kratzer an dem Auto. Sind Schachbeschädigungen, Körperverletzung oder Meuchelmorde immer abzulehnen? Also die Gedanken gingen weit. Wo ist eigentlich mein Schweizer Taschenmesser? Innerhalb weniger Augenblicke schlugen meine Gedanken von der Nachfolge Jesu zu einem wilden Rambo-Szenario um. Oder wenigstens einer Vision vom Abschleppdienst. Eben noch wollte ich nach Wegen suchen, dem Friedefürsten ähnlicher zu werden. Aber jetzt hätte ich gut und gerne eine Schlägerei anzetteln wollen. Verrückt, oder? Diese Schatten, diese dunkle Seite meiner Persönlichkeit ist immer da. Und jeden Tag tue ich Dinge, die eigentlich nicht mit dem Leben übereinstimmen, das ich führen möchte. Das Leben, das Liebe übt und den Frieden sucht und sich für die Versöhnung einsetzt. Jeden Tag versage ich. Darum ist es eine so beruhigende Tatsache, dass mir Gottes Barmherzigkeit fortwährend auf den Fersen ist. Gott hat Erbarmen mit meinem Versagen. Er fühlt mit mir. Er weiß um meine Grenzen. Er kennt meine Limits. Er weiß, was der Grund ist für das, was ich schuldig bleibe. Und er verdammt mich nicht und dich übrigens auch nicht. Jeden Tag werden wir stattdessen überhäuft mit Barmherzigkeit. Etwas, das eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Wer sich entschlossen hat, dem guten Hirten zu folgen, der erlebt, dass selbst sein Versagen nicht in der Lage ist, sich zwischen ihn und Gott zu stellen. Denn Gottes Barmherzigkeit überwindet diese Barriere täglich. Ein Bild, das die Bibel dafür benutzt, ist, wenn deine Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch weiß werden, wie Schnee. Vergleiche Jesaja 1,18. Und das gilt für alle Menschen, für Luxemburger Luxuskarossenbesitzer, Falschparker, für dich und mich. Das ist die Kraft der Barmherzigkeit. Jeder Tag soll von Gutem durchdrungen sein, von der Gegenwart des guten Gottes und von der Kraft seiner großen Barmherzigkeit. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was ist das für eine unglaubliche, gewaltige Zusage? Und der dritte Punkt, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Bleiben an dem Ort, wo Gott ist, auf immer und ewig. Bleiben in seiner Nähe, in der Nähe des Guten, in der Nähe, die uns formt. Bleiben in seiner Liebe, in seiner Freude, seiner Hoffnung und seinem Frieden. Das ist gewaltig. Und das hört sich unglaublich an. Ist ein solches Leben möglich? Sicherlich nicht einfach so, aber wir können Schritt für Schritt darauf zugehen. Zugehen auf das ewige Leben, welches wir jetzt schon schmecken und spüren können. Ein zweites Bild steckt für mich in diesen Worten. Das ist das Bild, das Haus des Herrn. Das kann auch heißen, in seiner Familie. In der Bibel wird Haus oft als Synonym für die Familie benutzt. Ich werde bleiben im Hause des Herrn bedeutet dann, ich werde zur Familie Gottes gehören, auf ewig. Ich gehöre zu ihm, bin ein Kind Gottes, gehöre zu seiner Gemeinschaft, unkündbar. Ich werde in der Familie Gottes bleiben, bin immer willkommen mit Bleiberecht und das kann mir niemand nehmen. Hier ist ein Platz für mich. Ein Teenager definierte Familie einmal mit den Worten: Familie ist der Ort, wo du nicht rausgeschmissen wirst, wenn du etwas falsch gemacht hast. So war Familie eigentlich gedacht. Und so ist die Familie Gottes in jedem Fall. Gott möchte uns als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter haben. Er nimmt uns in seine Familie auf und wir werden in dieser Familie bleiben. Das Recht als Tochter oder als Sohn Gottes kann uns nicht genommen werden. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für Gott spielt es keine Rolle, was wir in unserem Leben alles getan haben. Was ihn viel mehr interessiert ist, was aus uns im Laufe unseres Lebens geworden ist. Was für ein Mensch hat sich da entwickelt? Was für ein Charakter, was für eine Persönlichkeit? Wer ist aus dir im Laufe deines Lebens geworden? Natürlich spielt das, was du getan hast, auch eine Rolle, denn es hat Einfluss auf den Menschen, der aus dir wird. Unser Handeln führt dazu, dass wir einen guten Charakter entwickeln, die Persönlichkeit stärken, innerlich reifen und mit Christus eins werden. Allerdings hat alles, was wir tun, auch das Potenzial, genau das Gegenteil auszulösen. Wir können immer kleinkarierter werden, selbstbezogener, engstirniger und langweiliger. Das ist gerade das Spannende. Je nachdem, was wir in einer Situation tun, werden wir entweder liebevoller oder liebloser, dankbarer oder bitterer, dienender oder egoistischer. Wir werden ein klein bisschen mehr wie Jesus oder wir werden ein klein bisschen weniger wie Jesus, je nachdem, was wir tun. Die spannende Frage in unserem Leben lautet: Was für ein Ergebnis kommt am Ende heraus? Dabei spielt neben dem, was wir tun, auch eine große Rolle, was wir ansehen, worauf wir uns ausrichten, was wir intensiv betrachten. Wir werden immer auch ein Stück in das verwandelt, was wir intensiv anschauen. Dieses Auf und Ab, dieses Ansehen des Richtigen oder des Falschen haben wir ausdrücklich in diesem Ausschnitt der Lebensgeschichte von Luis Zamperini gesehen. Das Ende war entscheidend. Und er wurde gerettet und in die Familie Gottes aufgenommen. Wer stets auf das sieht, was fehlt, wird zu einem undankbaren Menschen. Wer immer nur das wahrnimmt, was er an Gutem erlebt, wird ein dankbarer Mensch. Wer immer auf das achtet, was andere ihm antun, wird ein zorniger Mensch. Wer immer das Verbindende erkennt, wird zu einem Friedensstifter. Was wir betrachten, verändert uns, und je mehr wir Jesus ansehen, je mehr wir uns in der Gegenwart Gottes befinden und ihn betrachten in den Geschichten, in Gedanken, zusammen mit anderen, desto mehr wird etwas von seiner göttlichen Art in uns Gestalt gewinnen und auf unsere Seele einwirken. Ich glaube, dass viele Menschen diese Dynamik nicht bewusst ist. Doch es ist so, was wir ansehen, verändert uns. Spricht mit Pornosüchtigen. Darum geht der Weg zu einem guten Charakter nicht über Appelle oder gute Vorsätze. Der Weg, Jesus ähnlicher zu werden, verläuft nicht über Regeln oder äußere Verhaltenskontrollen. Nein, wir werden verwandelt in den, den wir intensiv betrachten. Es ist ein geheimnisvoller Vorgang und er ist mit nichts zu vergleichen, aber er geschieht. Der vierte und letzte Punkt: Gott immer ähnlicher werden. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts schrieb der Autor des ersten Johannesbriefes an Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei, über das, was die Menschen einmal erwartet, Jesus durchs Leben folgen. Im dritten Kapitel heißt es da am Anfang: Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. 1. Johannes 3,2 nach der Luther-Übersetzung. Was hier steht, kann einem den Atem verschlagen. Wir werden Gott ähnlich sein. Und diese Ähnlichkeit entsteht, weil wir ihn anschauen. Das ist die bestmögliche Bilanz für das Leben aus Sicht der Bibel. Je mehr wir uns der Nähe Gottes aussetzen, je öfter wir ein Fenster in die Realität Gottes öffnen, je mehr wir ihn betrachten, über ihn staunen, ihn beobachten, von ihm lernen, mit ihm durch den Tag gehen, desto mehr gewinnt Christus in uns Gestalt und wir werden verwandelt in sein Bild. Wir wollen in die Schlussphase unserer Predigt kommen und klar festhalten, dass wir zur Familie Gottes gehören und dass dich und mich niemand aus dieser Familie vertreiben kann. Du und ich werden bleiben im Hause des Herrn immer da. Wir wollen jetzt zusammen den Psalm 23 beten und allen, denen es möglich ist, dürfen aufstehen, wenn man das möchte. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir sind heute bei der zweitletzten Predigt dieser Predigtserie über den 23. Psalm angelangt. Gerne will ich uns alle ermutigen, aufgrund unseres Hauptthemas dieser Predigt Gutes weiterzugeben. Von unserem guten Hirten haben wir Gutes empfangen. Und dieses Gute dürfen wir nun weitergeben. Am letzten Sonntag haben wir solche Honigtöpfe abholen können, so kleine Honigtöpfe, mit dem Hinweis, dass wir alle lebendige Honigtöpfe sind, und mit dem Bibelvers nach Sprüchen 6,24: Liebliche Worte sind wie Honig, trösten die Seele und sind gesund für den Körper. Heute dürfen wir auch lebendige Honigtöpfe sein und einander liebliche Worte weitergeben. Alle, die möchten, dürfen hier vorne einen Bibelvers für jemanden anderes ziehen. Für solche, welche hier im Saal anwesend sind, oder für Menschen, denen man sonst unter der Woche begegnet, insbesondere auch Familienangehörige, Verwandte, Bekannte, Nachbarn und so weiter. Wir dürfen diese Verse, wenn sie für Anwesende dieses Gottesdienstes gezogen werden, auch jetzt gleich weitergeben. Auch alle vom Übertragungsraum dürfen hierher kommen. Zu Hause dürft ihr euch Bibelverse schenken lassen vom Heiligen Geist. Es kommt dann ein bisschen darauf an, wie gut ihr die Bibel kennt. Man darf aber auch Bibelverse für sich aufschreiben, zu Hause, und diese auch im Gebet mit sich tragen, damit sie zur tiefen Auswirkung kommen. Währenddem wir die Bibelverse holen können, wie gesagt, für Menschen hier direkt abgeben oder für Menschen, denen wir unter der Woche so einen Vers mitgeben wollen, werden wir zwei Lieder singen, und ich danke auch da dem Lobpreisteam für dieses Begleiten dieser Augenblicke. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir Christen so lebendige Honigtöpfe sein dürfen, wo Menschen kommen und sich erlaben können. Und danke, dass wir in diesem Psalm 23 entdeckt haben, dass wir so einen fürsorgenden, gewaltigen, guten Hirten haben. Und das können wir nicht für uns behalten. Wir sind keine Stauseen, wir haben einen mächtigen Abfluss. Und heute bitte ich dich, Jesus, schenke du Bibelverse, die bewegen, und dass diejenigen, die heute Bibelverse ziehen, ob für sich vielleicht persönlich, auch das ist nicht verboten, oder für andere, auch da im Saal, schenk, dass diese Bibelverse einfach gewaltig zutreffen. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, und dein Wort ist das Leben, und du selber bist das Wort. Danke vielmal. Jetzt dürft ihr einfach kommen, diejenigen, die möchten.